Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Diese Woche hatte es in sich. Sie startete mit einem Brandbrief von 18 Wirtschaftsverbänden, dem Ruf nach einer Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik. Viel Druck, der aufgebaut wurde vor der Veröffentlichung des Jahreswirtschaftsberichts am Mittwoch. Die eigentliche Hiobsbotschaft, die war schon bekannt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck musste die Wachstumsprognose der Bundesregierung für dieses Jahr von 1,3 auf nur noch 0,2% eindampfen. Eine Steilvorlage für meinen Gast Ulrike Malmendier. Ulrike Malmendier hat in Bonn und in Harvard promoviert, ist Professorin an der renommierten University of California, Berkeley, und seit August 2022 eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch am Donnerstagnachmittag persönlich führen können in Bonn, wo sie gleich auch noch einen Vortrag an ihrer Alma Mater halten wird. Sie waren Anfang der Woche auch schon in Berlin. Haben Sie dann mit Robert Habeck über den Jahreswirtschaftsbericht geredet?
Herrn Habeck habe ich dieses Mal leider nicht treffen können. Er war auch sehr beschäftigt. Aber natürlich habe ich seine Aussagen zum Jahreswirtschaftsbericht auch mit sehr großem Interesse verfolgt.
Letzte Woche hat er das ja schon untermalt. So würde ich es jetzt mal sagen, die Situation sei wirklich dramatisch schlecht. Ist das absolute Schwarzmalerei oder trifft er damit den Punkt?
Naja, man kann es manchmal der öffentlichen Diskussion ja auch nicht recht machen. Wenn er das Positive hervorhebt, wird gesagt, welche Zahlen schaut er sich denn an? Und wenn er von dramatisch schlecht spricht, dann wird gesagt, naja, warum ziehen Sie das jetzt so herunter? Die Lage ist nicht gut. Die Zahlen sind nicht so, dass wir jetzt alle in Jubellaune verfallen würden. Allerdings liegt es mir auch am Herzen, immer mal wieder zu betonen, dass wir ja aus wirklich sehr großen Krisen, von Covid bis Energiekrise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dem Stopp der Gaslieferung, so viel besser rausgekommen sind, als wir uns das 2022 noch vorgestellt haben, wo wir von tiefer Rezession und Ähnlichem gesprochen haben. Insofern finde ich, sollte man wirklich beide Seiten aufzeigen.
Die andere Seite dieses Eindrucks, es gibt nämlich schon einen Stillstand quasi seit 2019, ist, in Deutschland geht nicht mehr viel. Man fühlt sich im Abstieg. Das ist ja quasi die andere Seite dieser Lesart.
Ja, diese Absteiger-Charakterisierung, die werden in der Regel an den aktuellen Konjunkturzahlen aufgehängt. Zum Beispiel diesen Wachstumszahlen, die Sie gerade am Anfang erwähnten. Die sind in der Tat nicht gut. Allerdings sind das halt konjunkturelle Schwankungen. Und es sind Schwankungen in einem Land, das damit umgehen musste, dass es auf einmal komplett die Energieversorgung umwandeln musste, dass es eine Transformation gibt, um die wir uns kümmern müssen, dass auch die Weltwirtschaft nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Insofern stört es mich immer ein bisschen an diesen konjunkturellen Zahlen, die sich halt von Jahr zu Jahr ändern, aufzuhängen, dass wir der kranke Mann Europas wären oder ähnliches. Mir wäre es wichtig, lieber auf die mittel- und langfristige Perspektive zu schauen. Die ist auch nicht brillant. Nur ist das eine Perspektive, die uns nicht zum Absteiger macht, sondern auf Probleme hinweist, die wir seit 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren vorhersagen konnten.
Jetzt bleibe ich doch nochmal bei den Zahlen, weil die Wirtschaftsweisen ja auch bald nochmal eine Prognose vorlegen. Was machen Sie denn mit Ihrer Prognose? Dampfen Sie die auch ein?
Ja, eindampfen ist ein bisschen übertrieben. Ob man sich bei plus 0,7 oder plus 0,2 oder minus 0,3 bewegt, im Großen und Ganzen ist das alles Nullwachstum. Aber selbstverständlich hat die Bundesregierung jetzt aktuellere Zahlen berücksichtigen können. Und die sehen nicht so toll aus. Die werden wir dann auch berücksichtigen, wenn wir im Mai mit unserer nächsten Prognose rauskommen.
Sie haben jetzt viele äußere Gründe genannt, warum es einen Stillstand gibt. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Krisen hinter uns. Ein Thema ist natürlich ganz wichtig dabei. Am Samstag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Das hat Deutschland wirklich als Industrieland mit am härtesten getroffen. Wie stark ist die Belastung immer noch?
Nach dem Angriff auf die Ukraine gab es zunächst mal ganz konkrete neue Lieferkettenstörungen. Und es gab natürlich den Sprung in den Energiepreisen nach oben. Was die Energiepreise betrifft, ist die Lage im Augenblick gar nicht so schlecht. Wir sind praktisch wieder auf dem Niveau vor der Energiepreiskrise. Das sieht schon mal ganz gut aus. Auch was die Lieferkettenstörungen betrifft, haben wir mehr oder weniger Wege drumherum gefunden. Für mich ist jetzt aus rein wirtschaftlicher Perspektive die große Gefahr nach wie vor einfach die Unsicherheit. Was uns runterzieht, ist oft nicht einmal eine konkrete negative positive Nachricht, sondern die ständige Unsicherheit, ständig neue Krisen. Man weiß nicht, worauf man sich einstellen soll. Und so etwas hemmt natürlich auf Unternehmerseite die Investitionen und auf Konsumentenseite die Konsumausgaben. Und das ist nicht förderlich für die Wirtschaft.
Jetzt geben Sie mir eine Steilvorlage. Unsicherheit. Es gibt eine große politische Unsicherheit. Ist das mit einer der größten Bremsfaktoren im wirtschaftlichen Umfeld?
Von meiner Perspektive ist die innerdeutsch-innenpolitische Unsicherheit, um die ich mir die meisten Sorgen mache, der Mangel oder die Verbesserungsfähigkeit der Kommunikation und der Entscheidungen im wirtschaftspolitischen Bereich. Wenn eine neue Richtung eingeschlagen wird, ob das jetzt im Energiebereich ist, ob es im Subventionsbereich ist, dort zu einer klaren Entscheidung zu kommen, die zu kommunizieren und den Unternehmern, aber auch den Konsumenten die Sicherheit zu geben, womit sie rechnen können über die nächsten Monate, über das nächste Jahr. Egal wie diese Entscheidung erstmal ausgefallen ist, damit wäre uns in Deutschland sehr geholfen. Das ist natürlich schwierig bei einer Ampelkoalition, wo man viele verschiedene Ansichten unter einen Hut bringen muss.
Ja, das drückt sich auch in der Begrifflichkeit aus. Der eine will einen Booster, Herr Habeck, der andere eine Wirtschaftswende, Herr Lindner. Jeder versteht was anderes darunter. Zwar ist das Ziel klar, aber wie man das Ziel erreicht, ist unklar. Also wir sind jetzt schon mitten in der Strategie, wie man die deutsche Wirtschaft wieder auf Trab bringen kann. Wie denn?
Diese Begrifflichkeiten, ist es jetzt ein Booster oder ist es eine Wende? Die machen mir noch nicht mal ganz so viel Sorgen. Also jeder kann da sein persönliches Brandmarketing machen für seine Wirtschaftspolitik. Wenn wir nur bei den Inhalten konkret und verlässlich und berechenbar sein würden. Nehmen wir das Beispiel Bürokratieabbau, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Alle sind sich einig. Was mir aber fehlt, was mir zum Beispiel auch im Jahreswirtschaftsbericht dieser Woche fehlt, sind die ganz konkreten Maßnahmen, was, wann, wie gemacht wird. Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland oft von diesen Änderungen reden, sie dann aber nicht umsetzen, weil wir Angst haben, nicht die perfekte neue Lösung gefunden zu haben. Die Sorge, vielleicht bei, sagen wir mal, Verfahrensbeschleunigung, irgendetwas nicht ganz so gut zu machen, irgendwelche wichtigen Stakeholder zu übersehen, Gerechtigkeit der Verteilung nicht perfekt zu lösen, führt dann oft dazu, dass wir bei dem bleiben, was wir im Augenblick haben. Und da die zu haben, jetzt probieren wir es doch mal. Wir machen jetzt ein beschleunigtes Verfahren, lassen 3 von 5 Schritten wegfallen und dann gucken wir mal. Vielleicht war es nicht perfekt. Hoffentlich war es schon besser als das, wo wir jetzt sind. Und das, was nicht perfekt war, das können wir ja dann noch verbessern. Diese Bereitschaft zum Experimentieren im naturwissenschaftlichen Sinne fehlt mir. Und ich hoffe sehr, dass diese allgemeinen Aussagen, wo sie sich nun alle einig sind, umgesetzt werden in wirklich ganz konkrete Maßnahmen.
Aber den kleinsten gemeinsamen Nenner hat man noch nicht gefunden. Das Wachstumschancengesetz, 3 Milliarden im Verhältnis zu dem, was gebraucht wird. Darum ging es im Vermittlungsausschuss, das ist gescheitert.
Ja, das bedauere ich, dass auch mir ging das Wachstumschancengesetz noch nicht weit genug, aber es ging auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das, was wir eben sagten. Dann lassen wir uns das doch machen und dann schauen, was wir noch verbessern können, statt wieder überhaupt nichts zu tun.
Überhaupt nichts zu tun bringt mich auf das Potenzialwachstum, das auf einem historischen Tief ist, also wirklich fast nicht mehr weiter runtergeht. Das hat Robert Habeck diese Woche so ein bisschen wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Ich glaube, nicht jedem ist klar, was man unter Potenzialwachstum versteht.
Ich glaube, das sind wir Wirtschaftsweisen auch schuld, dass diese Monstranz vor sich hergetragen wurde, da wir es erst zu einem ganz großen Thema im diesjährigen Jahresgutachten gemacht hatten. Uns ging es um Folgendes. Wenn wir mal versuchen, den Blick auf die mittel- und langfristige Perspektive für Deutschland zu lenken und diese ganzen Schwankungen, die durch Krisen und Konjunktur, Boom und Bust da hereinkommen, dann kann man eine Berechnung anstellen, die im Grunde versucht darzustellen, wie würde Deutschland wachsen, wenn wir die sogenannten Produktionsfaktoren, die wir in Deutschland haben, also Kapital wie Maschinen und ähnliches, Gebäude, aber auch die Arbeitskräfte, wenn wir die normal auslasten würden. Und das gibt einem eine gute Idee für die Wirtschaftskraft, die Deutschland hat. Statt Wachstumsraten um die 2% wie in den 80er Jahren zu haben und dann noch um die 1%, bewegen wir uns jetzt deutlich unter 1% und sogar über die nächsten 5 Jahre auf absolut historischem Tiefstand. Woher kommt das? Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in den USA so, das ist auch in Großbritannien so, das ist in den anderen europäischen Ländern. Jetzt müssen wir uns aber klar machen, dass in Deutschland die Faktoren, die da reingehen, schon ein bisschen anders gestaltet sind. Und ein ganz großer Faktor für uns in Deutschland ist das Fehlen von sogenanntem Arbeitsvolumen. Platt gesagt, in Deutschland Deutschland werden nicht genug Stunden gearbeitet.
Sind wir zu faul?
Der Hauptgrund dafür ist, dass unsere Bevölkerung schrumpft, dass wir eine überalterte Bevölkerung sind und deswegen fehlen uns einfach die Arbeitskräfte. Gleichzeitig sind wir nicht ein Einwanderungsland wie Kanada und so konnten wir zwar durch Einwanderung einiges ausgleichen, aber nicht genug ausgleichen. Ich möchte aber schon sagen, dass auch die Arbeitsstunden pro Person, naja, sagen wir mal, nicht gerade wachsen im Augenblick.
Jetzt sind wir gerade in einem Experiment für die 4-Tage-Woche. Die Tarifverhandlungen drehen sich in vielen Bereichen, siehe Lokführer, um eine Arbeitszeitverkürzung, 32 Stunden die Woche.
Das ist in der Tat genau die falsche Richtung, wenn wir rein die Wachstumsperspektive jetzt im Auge haben. Ja, das Fehlen von Arbeitsvolumen ist unsere Hauptbeschränkung im Wachstum oder eine der wichtigsten Beschränkungen in unserem Wachstum. Insofern gehen diese Verhandlungen komplett in die falsche Richtung. Andererseits möchte ich aber als Marktwirtschaftlerin dazu sagen, naja, das ist das gute Recht der Arbeitskräfte. Ja, wenn das Angebot knapp ist, dann verhandelt man halt bessere Konditionen. Das kann höheres Gehalt sein oder wenn man mehr Lust hat, nicht so viel zu arbeiten, können das weniger Arbeitsstunden
sein. Oder beides.
Oder beides, genau. So funktioniert nun mal Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage.
Also das ist der eine Trend, weniger zu arbeiten. Der andere ist, dass noch zu wenig Menschen in Arbeit sind. Teilzeitfalle wurde es früher mal genannt für Frauen. Da will man ja jetzt rangehen, aber reicht das?
Das ist ein sehr wichtiger Ansatz und es wird nicht reichen. Also um erstmal bei dem wichtigen Ansatz zu bleiben, mehr auszuschöpfen, was wir schon im Inland in Deutschland Lebenden an Arbeit leisten können, ist natürlich der erste wichtige Schritt. Das heißt zum Beispiel die Vollzeitbeschäftigung von Frauen erhöhen. Wie können wir das erreichen? Ja, zum Beispiel, indem wir es ihnen einfacher machen, indem wir Kinderbetreuung flächendeckender anbieten, indem wir auch Anreize geben, siehe Ehegattensplitting und dass auch wirklich beide zum Beispiel arbeiten. Das heißt aber auch, und das wird mir ein bisschen zu wenig betont, dass wir aus der jungen Generation sozusagen das Letzte an Talent und Arbeitsfähigkeit herausholen, das sich herausholen lässt, ihnen die Möglichkeit geben, wirklich den Berufsweg zu finden, der sie erfüllt und wo sie mit Begeisterung dabei sind und nicht nach 4-Tage-Woche verhandeln, sondern verhandeln, wie sie da noch mehr machen können und sich mehr einbringen können.
Bildung ist da wahrscheinlich das Stichwort. Da hakt es ja auch, was gerade in Deutschland schiefläuft. Wir haben eine sehr schlechte PISA-Studie hinter uns und Bildung, Ausbildung war immer ein Fund, mit dem wir wuchern konnten.
In der Tat. Ich habe das Fund auch noch nicht so ganz aufgegeben beim Wuchern. Wenn ich mir zum Beispiel unser duales System angucke, die technischen Ausbildungen, weitere Lehren und Ausbildungen und auch auf Universitätsniveau, zum Beispiel die Ingenieure, die Computer Scientists, die Top-Forschung in künstlicher Intelligenz zum Beispiel machen, da stehen wir nach wie vor gar nicht so schlecht da. Also bei mir um die Ecke im Silicon Valley, da höre ich jede Menge Deutsch, weil diese Top-Arbeitskräfte natürlich angelockt werden. Wo es meines Erachtens wirklich sehr hapert, ist schon früh in der frühen Erziehung, Grundschule, vielleicht sogar davor, aber dann auf jeden Fall Grundschule und weiterführende Schulen, wirklich jede Familie, jedes Kind zu erreichen und ihnen die optimalen Möglichkeiten zu geben, das Maximum an Erziehung und Bildung mitzubekommen. Und das ist durchaus teurer geworden, als es früher war. Jetzt nicht wegen der Lehrerentgelte, das meine ich gar nicht, sondern wir haben eine heterogenere Bevölkerung, wir haben etwas mehr Einwanderung. Dann muss man die Mittel zur Verfügung stellen, um bei sprachlichen Hürden, bei kulturellen Hürden die Lehrer zu unterstützen.
Frau Malmendier, wenn ich Ihnen so gegenüber sitze, Sie bewegen sich, Sie reißen mit. Wenn Sie als Beraterin, also als Wirtschaftsweise in der Politik vorstellig werden, da klingeln denen wohl die Ohren. Ist Ihr Rat gerade so teuer wie nie?
Also ich muss sagen, dass einer der Aspekte, der mich wirklich am meisten erfreut hat bei dieser Arbeit im Sachverständigenrat, es ist, dass ich in der Tat finde, ich habe ziemlich direkten Zugang zu allen Entscheidungsträgern in der Politik, zu denen
hört
ich Zugang
man auch
haben
auf Sie.
Möchte. Wenn Sie es jetzt an einem konkreten Gesetz festmachen möchten, das umgesetzt wurde, weil ich das so wollte, da muss ich Sie enttäuschen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mir zugehört wird, wenn ich Zusammenhänge erkläre, sagen wir mal Beispiele wie Rentenreform oder Bedeutung des Kapitalmarkts in Europa. Da gibt es ja in den 3 Ampelparteien und in der CDU, CSU, das sind so die 4 Parteien, mit denen ich spreche, durchaus unterschiedliche Ansichten. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, wie sachlich man diskutieren kann, auch wenn man den gegenteiligen Standpunkt vorträgt. Solange man bei ökonomischem Sachverhalt bleibt und mit Verlaub das vielleicht ab und zu ohne die Medien macht, behind closed door, kann man wirklich miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass ökonomisch sinnvolle Konzepte umgesetzt werden.
Ich bringe jetzt mal ein bisschen Ihre Biografie mit rein. Sie haben nicht nur in Harvard promoviert, sondern auch Ihre Karriere in den USA gemacht, sind seit längerer Zeit schon Professorin in Berkeley, einer Elite-Uni, ein anderer Superstar, wie Sie ihn genannt haben. Sie gehören auch zu den Stars. Simon Jäger am MIT als Professor tätig, ist jetzt Berater von Robert Habeck. So ein bisschen frischer Wind, weil die Positionen hier ein bisschen festgefahren sind.
Ja, ich würde schon sagen, dass es, ich sag mal, im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so, es wirklich eine ganz neue Generation von Ökonomen gibt, die oft sehr viel empirischer orientiert sind, die sehr neue methodologische Ansätze haben. Machine Learning, Artificial Intelligence gehört da durchaus auch dazu, die mit riesigen administrativen Datensätzen arbeiten, die halt von schlauen Regierungen, die wissen, dass es toll ist, wenn Wissenschaftler ihre Daten analysieren, zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland arbeiten wir da noch ein bisschen dran, in einiger Hinsicht. Und diese neue Generation aktiv einzubinden, gereicht, glaube ich, jeder Regierung zum Vorteil. In Deutschland haben wir da lange ein bisschen hinterhergehängt. Obwohl wir die Tradition des Sachverständigenrates haben, habe ich immer mit großem Neid auf den CEA in Amerika geguckt, wo halt immer, wenn ein neuer Präsident reinkam, ja, der mal kurzum an den Elite-Unis anruft, jeder, der angerufen wird, lässt den Griffel fallen und all nach Washington und hilft. Und diese Tradition, fand ich, hatten wir hier nicht so.
Sie hören das Interview der Woche mit Professor Ulrike Malmendier, Wirtschaftsweise. Wenn die Regierung gut streiten kann, dann können es die Wirtschaftsweisen erst recht. Diese Woche ein Knatsch, den man so in Deutschland noch nicht erlebt hat. 4 gegen Veronika Grimm. Eine Mail, die in die Öffentlichkeit gelangt ist, die hochgespielt wurde. Frau Grimm will gleichzeitig Wirtschaftsweise sein und in den Aufsichtsrat von Siemens Energy sich möglicherweise am Montag wählen lassen. Wir führen das Gespräch am Donnerstagnachmittag. Was ist passiert?
Sie haben sich überlegt, dass Veronika Grimm ein toller Zuwachs für den Aufsichtsrat wäre. Und dem kann ich nur zustimmen. Ich kann sehr gut verstehen, warum jemand wie Sie da hineingeholt werden wird. Allerdings hat sich Siemens Energy nicht zuvor bei uns erkundigt, wie wir das sehen, ob es da vielleicht Konflikte geben könnte, Interessenkonflikte.
Wussten Sie das?
Nee, Sie müssen das nicht. Ich hätte nur erwartet, dass ein Unternehmen von dieser Bedeutung darüber nachdenkt, welche mediale Wirkung das haben könnte, welche Risiken so eine Wahl durch den möglichen Anschein des Interessenskonflikts mit sich bringt und dass uns irgendjemand Bescheid sagen würde, bevor wir es aus der Presse lernen, dann hätten wir das intern klären können. Das wäre mir deutlich lieber gewesen als das, was im Augenblick passiert.
Jetzt wird in Deutschland auch heftig gestritten, ob das überhaupt so schlimm ist, wenn sie das macht. Die einen sagen, ja, ist problematisch wegen der Unabhängigkeit, die vielleicht in Frage steht. Die anderen sagen, wieso? Die anderen waren doch auch schon in Aufsichtsräten. Ich möchte trotzdem noch auf was anderes eingehen. Haben Sie dem Rat der Wirtschaftsweisen der Institution geschadet?
Tja, es gibt ein Plus und ein Minus, würde ich sagen, das ich auch sehr versucht habe abzuwägen. In der Tat ist es rechtlich so, dass es keine Beschränkung gibt, die sagen würde, Aufsichtsratmandat und Sachverständigenratsmitgliedschaft ist nicht miteinander vereinbar. Das ist in diesem inzwischen 61 Jahre alten Sachverständigenratsgesetz nicht vorgesehen. Das hat man damals nicht so gesehen. Und in der Tat gab es in der Vergangenheit Räte, die Aufsichtsratsmandate gehabt haben. Aber gerade in jüngerer Zeit wurde zumindest bei sehr zentralen Positionen, zum Beispiel Beatrice Werdern-Mauro, als sie in den Verwaltungsrat der UBS gegangen ist, dann schon die Entscheidung getroffen, zurückzugehen. Und ich denke, das reflektiert, dass wir inzwischen ein fortschrittliches Verständnis von Interessenkonflikten in der Wirtschaft haben, einschließlich des Anscheins der Interessenkonflikte. Und in der Hinsicht, finde ich, ist es wichtig, dass der Sachverständigenrat on the right side of history ist und diese Konflikte aktiv vermeiden will und vielleicht dann auch ein bisschen Vorreiterfunktion dafür sein kann, dass andere Institutionen sich überlegen, wo könnte es da Konflikte geben. Das heißt, ich hoffe, dass aus dieser ganzen öffentlichen Debatte, die ich ja wahnsinnig gerne vermieden hätte, vielleicht etwas Gutes herauskommt, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit gestärkt wird, der Unternehmer gestärkt wird, auf der politischen Seite gestärkt wird und dass es jetzt aktiv angegangen wird, auch gesetzlich anders zu regeln, womöglich.
Möchten Sie Veronika Grimm als Kollegin behalten?
Oh ja, die hätte ich sehr gerne. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich es aus der Presse dann gelernt hat und am gleichen Tag hat sie uns dann auch ge-emailt. Meine erste Reaktion war, ach schade, verlieren wir wieder eine gute Frau, die im Sachverständigenrat viel zu kurz geblieben ist, aber so ist das nun mal. Die guten Frauen werden dann in andere Jobs berufen. Es ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass sie das beides gleichzeitig machen würde. Ich habe unheimlich viel von ihr gelernt. Ich glaube auch, dass wir persönlich recht gut miteinander zurechtkommen. Insofern würden wir eine hervorragende Fachkraft gerade im Bereich Energiewirtschaft verlieren. Ich würde mir sehr wünschen, wenn sie uns erhalten bleibt. Wäre so meine Idealkonstellation.
Wir schauen jetzt auf die USA. Sie leben dort. Wir schauen mal darauf, was wir lernen können. Im Moment ist die Wirtschaft in den USA sowas wie eine blühende Landschaft im Vergleich zur deutschen Wirtschaft. Und die USA sind mutiger bei Investitionsentscheidungen. Sie haben das ja angemahnt, ein bisschen mehr zu machen. Hängt das auch mit Kapitalmärkten zusammen? Das ist der einzige Bereich, der boomt, der DAX an diesem Tag heute Donnerstag wieder auf Rekord.
Das ist eine der Änderungen, die ich mir in der deutschen Wirtschaft wünschen würde, wo wir uns von Amerika eine Scheibe abschneiden können, die für fast kein Geld zu haben wäre. Damit meine ich Folgendes. Wir sind ein Land, das traditionell sehr bankenorientiert ist, was die Finanzierung der deutschen Wirtschaft betrifft. Da sind wir absolute Spitzenreiter in der Nutzung von Bankkrediten, Bankfinanzierung. Das hat in vieler Hinsicht ja auch sehr gut geklappt. Also die Mittelständler, die Hidden Champions, World Champions, die irgendwelche Präzisionsmaschinen haben, mit denen sie weltweit Produkte machen. Sowas kann eine Bank sehr gut finanzieren. Wenn man sich in einer wirtschaftlichen Lage befindet, wo das Wachstum abflacht, wo wir darüber nachdenken müssen, welche neuen Industrien, ob es jetzt Artificial Intelligence, Biosciences und so weiter ist, muss in Deutschland hochgezogen werden. Das ist schwieriger für Banken. Das können Kapitalmärkte besser, einschließlich Wagniskapital. Das heißt, wenn wir uns dem öffnen, wäre uns geholfen und wäre der Finanzwelt geholfen.
Jetzt wächst die Wirtschaft in den USA. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem extrem niedrigen Niveau. Die Löhne sind gestiegen. Die Autoindustrie hat glänzend verhandelt. Das alles bewahrt uns möglicherweise nicht vor Trump.
Ja, in der Tat. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Biden noch ein bisschen mehr von so einem Bonus mitnimmt durch diese wirklich glänzende Performance der Wirtschaft. Aber in der Tat hat Trump und haben seine Anhänger eine Stärke, eine Kraft entwickelt, die sogar nach seiner Präsidentschaft ungebrochen weitergegangen ist. Das war für mich fast der größere Schock als die Trump-Präsidentschaft selber. Und wenn das passiert, ist das meines Erachtens eine Katastrophe für Amerika in vieler Hinsicht, aber es ist auch für Deutschland nicht gut.
Was heißt das? Was bedeutet das für uns?
Ich habe halt Angst vor den erratischen und protektionistischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die Herr Trump zu favorisieren pflegt. Er hat ja nicht nur so das traditionelle republikanische Spielbuch mit Steuern runter, Deregulierung, fossile Brennstoffe, super, insbesondere wenn sie heimisch gefördert sind. Nein, er hat ja auch diese ganz neue Seite des extremen Protektionismus, Zölle rechts und links hoch, entweder um Nationen wie China für irgendwas zu bestrafen oder selbst bei befreundeten Nationen wie Mexiko, Kanada, erwähne ich da immer gerne, bessere Konditionen rauszuhandeln. Und auch wir in Europa sind dafür nicht gefallen. Das hat er in der letzten Präsidentschaft gemacht, wurde vielleicht noch ein bisschen eingeschränkt von den Adults in the Room, den traditionelleren Republikanern im Team. Er hat jetzt genügend Leute, die voll auf seine Schiene abfahren. Und dass er da, so wie er vor kurzem in Fox News angekündigt hat, vielleicht mal 10% Zoll auf alles erhebt, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert.
Also das würde die deutsche Wirtschaft dann noch mehr treffen. Neuer Stress jetzt, neue Krise durch Trump?
Genau, zweifach. Also das erste wäre wieder Thema Unsicherheit. Wir wissen halt nicht, was der Mann macht. Es ist nicht mal unbedingt was wirtschaftspolitisch sinnvoll ist für Amerika. Soweit wir wissen, haben diese ganzen Zölle Amerika netto eher geschadet als geholfen. Sie haben nicht Arbeitsplätze erhalten, sie haben Preise hochgetrieben, sie haben die Exportwirtschaft der USA geschädigt, weil natürlich zurückgeschossen würden mit höheren Importzöllen in den anderen Ländern. Aber es kommt populistisch super an. Das führt erstens zu Unsicherheit wieder und das zieht halt die Wirtschaft runter, die Investitionen runter. Und zweitens, wenn er es dann wirklich umsetzt, kann es uns halt ganz konkret als exportorientiertes Land schaden.
Wir kommen schon zum Ende dieses Interviews der Woche. Ich möchte aber nicht schlecht enden, nicht mit Stress und nicht mit einer neuen Krise. Was läuft gut in der deutschen Wirtschaft? Wo müssen wir aufsetzen? Was ist unser Vorteil auch gegenüber den USA?
Ja, ein Thema hatten wir ja schon angesprochen. Trotz PISA-Studie sind die Bildungsvorrichtungen, die wir haben, die Ergebnisse der Bildung, gerade was Ausbildung betrifft, was Universität betrifft, gerade im STEM-Bereich, Ingenieurbereich, super. Das ist sehr nachgefragt. Deswegen kommen Unternehmen auch gerne hin oder nehmen uns die Arbeitskräfte weg, wenn es geht. Dabei bleiben, das weiter fördern, darauf aufbauen. Das ist eine Stärke, die wir haben, die man uns nicht nehmen kann. Bei allen Klagen über Bahn und Straßen und Brücken ist unsere Infrastruktur, und ich nehme jetzt einfach auch mal die rechtliche Infrastruktur hinzu, unser Rechtssystem, sehr gut. Das gibt den Unternehmen, die nach Deutschland kommen, Sicherheit, hier zu bleiben, auch das nicht verlieren. Und wenn ich ein Letztes hinzusetzen kann, bei allen Klagen um Extremismus und politischen Entwicklung haben wir einen gesellschaftlichen Dialog, haben wir ein Sprechen miteinander über die Bandbreite der Gesellschaft, von dem ich in den USA nur träumen könnte. Lassen wir uns das nicht verspielen, lassen wir uns im Gespräch bleiben miteinander und nicht so N wie in den USA, wo Leute in Parallelwelten leben.
Danke, das war ein wunderbares Schlusswort. Das macht auch Mut, wir sollten nicht alles so schwarz sehen. Ich bedanke mich herzlich bei Professor Ulrike Malmendier, Professorin in Berkeley, USA und Wirtschaftsweise.